Jetzt, meine Damen und Herren, ja, es geht wirklich los. Ich möchte Sie begrüßen. Also, ich bin doch der Meinung, dass ganz viele da sind heute. Das ist sehr erfreulich. Es ist ja die letzte Sitzung vor Weihnachten und beim Schnee ist alles unpünktlich und da muss man schnell nach Hause kommen. Aber wir haben bis Heiligabend immerhin noch eine Woche. Das kommt sehr, sehr selten vor im Semesterablauf. Ich darf Sie also begrüßen und vor allem begrüße ich unseren Gast, unsere Kanzlerin, also nun nicht im Bund, aber immerhin in der Uni. Frau Dagmar Börner ist die Kanzlerin der Universität Rostock und vielleicht werden Sie im Laufe der Sitzung merken, das ist eine ganz mächtige Frau. Und deswegen sind wir froh, dass sie bei uns ist. Wie Sie vielleicht erinnern, die Älteren unter Ihnen, wir haben ja seit 1965 mit einer Ausnahme alle Rektoren gehört und wir haben auch Kanzler Wittern schon gehört. Und nun ist also Frau Börner dran. Das heißt, die Universitätsspitzen-UB-Direktoren, ganz zu schweigen, da waren es vier an der Zahl, haben bei uns berichtet. Und es wissen alle, das weiß jetzt auch Frau Börner, wir machen eine Tonaufnahme. Und diese Tonaufnahme wird dann verschriftlicht und nachher korrigiert und transkribiert und korrigiert und von der Zeitzeugin letztlich autorisiert. Und dazu haben wir Protokollantinnen, also von vieren sind auch drei da. Wir haben Katharina Höhn, nein, ist das jetzt richtig? Ja, Katharina Höhn, natürlich. Und dann haben wir Caroline Höhne und wir haben Lisa Ader. Und die vierte werden wir sehen, die wird die Arbeit bekommen oder den Schein nicht. Also eins von dem wird ja sein. In dem Sinne gehen wir jetzt in die Sitzung. Frau Börner wird zunächst einmal berichten über ihren Werdegang und Sie haben dann die Möglichkeit zu fragen. Vierte Protokollantin, hoch willkommen. Das ist Antje Larsch, ist das richtig? Ja, das ist auch wunderbar. Jetzt sind wir vollzählig und wir brauchen über die Arbeitsverteilung nicht mehr zu sprechen. Vorweg ist, sei gesagt, also wer nun zum dringenden Zug verschwinden muss, tue es möglichst unauffällig. Und ich darf Frau Börner versichern, das ist nicht ein Akt der Missachtung unseres Gastes, sondern ist ein Zugeständnis an verschiedene, sagen wir, Fahrpläne. Frau Börner, jetzt haben Sie das Wort.
Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf und ich sozusagen hier als Zeitzeugin fungieren darf. Das ist so, ich habe mir lange überlegt, was kann ich Ihnen sozusagen hier berichten, erzählen, erinnern. Sie können hier keinen ausgearbeiteten Vortrag von mir erwarten. Das habe ich ganz bewusst nicht gemacht, weil ich denke, das wird der Sache Erinnerung als Zeitzeugin nicht so gerecht. Ich habe mir jetzt vorgenommen, Ihnen einen ganz kurzen Lebenslauf von mir zu geben und den zu spiegeln an diesen verschiedenen Zeitströmungen. Ich denke, das ist das vielleicht, was Sie vielleicht auch interessieren wird, was die sozusagen doch zurückliegenden Zeiten betrifft. Und ich habe mich ja nochmal hier kundig gemacht. Sie sind ja hier alle so im zarten Alter von ungefähr 25 Jahren. Und da habe ich Ihnen natürlich, auf jeden Fall habe ich Ihnen ja da einiges voraus und will damit jetzt dann auch beginnen. Also ich bin 1950 in Hamburg geboren. Und muss ich gleich dazu sagen, kein Stammhalter. Denn Sie müssen bedenken, in den 50er Jahren waren Mädchen, naja, manche Väter waren nicht ganz so glücklich, dass sie dann keinen Stammhalter hatten. Aber mein Vater war ganz modern und hat sich auch über die Mädchen gefreut. Und wie gesagt, um das schon mal vorwegzunehmen, ich werde so ab und an auch mal springen, weil ich das nicht alles immer chronologisch darstellen kann, hat sich diese Frage auch erst 1974 geklärt, denn erst da ist das Namensrecht geändert worden. Ich bin dann auch in Hamburg zur Schule gegangen und habe 1970 mein Abitur gemacht, habe in Hamburg auch mein erstes juristisches Staatsexamen abgelegt und bin 1977, habe ich mein zweites Examen in Düsseldorf abgelegt, bin also nach dem ersten Staatsexamen nach Nordrhein-Westfalen gegangen. Sie werden das heute als selbstverständlich empfinden, denn Mobilität ist ja sehr gefragt. Damals wurde ich ehrlich gesagt schief angeschaut, wieso ich denn nicht in Hamburg geblieben sei. Sie sehen, so ändern sich auch hier die Zeiten. Nach dem Staatsexamen war ich noch 2 Jahre in der Arbeitsverwaltung, habe das so ein bisschen als Orientierungsphase genutzt, weil ich auch gerne in die Verwaltung wollte und bin dann 1979 als Beamtin in den höheren Postdienst eingetreten, war zu einer Orientierungsphase sozusagen in Aachen und Köln und musste dann auch noch durchaus noch eine Abschlussarbeit schreiben. Was heute gar nicht mehr denkbar wäre, muss ich dazu sagen, ich wurde bei vollem Gehalt, hatte ich keinerlei Verantwortung zu tragen. Also das waren noch Zeiten, man wurde rumgereicht und kriegte schon ein volles Gehalt. Das Einzige, was von mir dann verlangt wurde, war natürlich pünktlich zur Arbeit zu erscheinen und die entsprechende Abschlussarbeit, die ich in der Betriebssicherung gemacht habe, wurde dann verlangt. Ich bin dann gegangen von 1980 bis 86 zur damaligen Oberpostdirektion Stuttgart, hatte dort Referatsleiterfunktionen im Bereich Postrecht, Sozialreferat, Betriebssicherung und war aber auch Betriebsabteilungsleiterin des Ihnen sicher jetzt nicht ganz unbekannten Bahnhofs in Stuttgart. Nämlich hatte ich da den Paketumschlag zu leiten. Und ich muss sagen, ich sehe es, wenn ich in den Nachrichten so schaue, tut es mir richtig weh, wenn ich sehe, dass da an meinem alten Arbeitsplatz die Planierraupen zugange sind. Danach habe ich mich dann entschlossen, zur Landespostdirektion nach Berlin zu gehen. Da war ich tätig von 1986 bis 1990, wieder bei der Betriebssicherung und zugleich Verbindungsfrau zu den Alliierten. Ich muss dazu sagen, Sie hören ja auch erst Oberpostdirektion, dann Landespostdirektion. Das hing mit dem damaligen Vier-Mächte-Status zusammen in Berlin. Und ich muss sagen, für mich war das, aus dem Bundesgebiet zu kommen, eine völlig andere Welt. Und ich gebe offen zu, es hat mir auch ein gewisses Unbehagen bereitet, weil man merkte es, wenn auch nicht mehr so stark wie sicher Anfang der 50er Jahre, dass die Alliierten da sehr stark das Sagen hatten und dass sie alle sehr auf die Sicherheit bedacht waren. Und eine Arabeske am Rande, das wurde ja Gott sei Dank nie vollzogen, aber ich glaube, bis Ende der 80er Jahre oder Mitte 80er Jahre galt sogar noch in Berlin die Todesstrafe. Das muss man sich mal vorstellen. Das war für mich also wirklich eine ganz andere Welt. Und für mich war es auch das Gefühl dieser Inselsituation von Berlin, die hat mich durchaus auch, muss ich sagen, belastet. Ich habe aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, das Glück gehabt, dass ich gerade zu einem Zeitpunkt in Berlin war, als die Wende dann kam. Und ich war, wie gesagt, habe es hautnah erlebt. Ich war mit Freunden da in einem Restaurant und da kam plötzlich ein junger Mann reingestürzt und hat gesagt, die Mauer sei offen und da sind sie alle aufgesprungen. Es hatten viele, haben es gar nicht fassen können. Es waren ja doch viele dabei, die Verwandte in Ostberlin hatten, die ja nun Jahrzehnte nicht mehr gesehen hatten. Und das war natürlich eine Situation, die sehr emotional geladen war. Ich selber muss sagen, hatte keinerlei Verwandtschaft weder in der DDR noch in Ostberlin. Aber man hat es hautnah mitbekommen, wie es die Menschen berührt hat. Und ich durfte dann, dann ging es ja los mit dem Begrüßungsgeld, und da habe ich dann hatte ich das zu organisieren, weil diese Begrüßungsgelder alle so von der Post, von den Filialen ausgezahlt wurden. Da gab es dann ein Phänomen, was uns auch völlig überrascht hatte. Das war nämlich das Phänomen der Schlangenbildung. Es gab nämlich 200 Meter weiter auch ein Postamt und es war keiner der dort Schlange stehenden zu bewegen, an den leeren Schalter des anderen Postamtes zu gehen. Das waren so Phänomene, die man für einen selber eigentlich irgendwie doch etwas fremd waren, aber was ich nachher dann auch von den Kollegen dann erfahren hatte, war es durchaus naheliegend, diese Reaktion. Ich muss da sagen, es ging dann so weit, damit ging ja auch der Vier-Mächte-Status in Berlin dann zu Ende mit dem Einigungsvertrag. Und ich habe dann damit zeitgleich kam aber noch ein anderes Phänomen, nämlich was ich eigentlich sonst bisher noch nicht erlebt hatte, oder auch, glaube ich, keiner bisher erlebt hatte, dass die Post, die ja eine Behörde war, umgewandelt werden sollte in eine AG. Man war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit, aber man hatte das Post- und Fernmeldewesen in Postbereich und Telekombereich getrennt. Und da hatte ich schon gemerkt, na, so viel Zukunft wird vielleicht als Beamtin da nicht sein. Und es war auch jetzt dann auch nicht mehr so interessante Tätigkeiten an der Landespostdirektion. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich dann 1991 hatte mich der damalige Gründungsrektor der Hochschule der Telekom mitgenommen nach Leipzig, um dort die Ingenieurschule in eine Fachhochschule sozusagen umzuqualifizieren. Und ich sollte dort die Verwaltung aufbauen. Ich werde da später noch im Einzelnen drauf kommen. Und von dort aus habe ich mich dann zur Universität Rostock beworben, wo ich dann Ende 92 als ständige Vertreterin des Kanzlers eingestellt wurde. Ich leitete dann das Dezernat für akademische Angelegenheiten, war aber gleich, da werde ich auch noch später noch mal drauf zu sprechen kommen, amtierend 9 Monate in einer wirklich wilden Umbruchszeit durfte ich die Sache dann alleine regeln, weil der damalige Kanzler wegging. Dann, wie gesagt, hatte ich eine für meine etwas sprunghaften beruflichen Vorstellungen durch eine sehr starke zeitliche Konsolidierung, dass ich nämlich bis jetzt hier geblieben bin und seit März 2009 als amtierende Kanzlerin tätig bin. Und ich werde aber Mitte März nächsten Jahres in die Altersteilzeit gehen. So viel zu dem Werdegang, wo ich einige Reflexionen schon mal gegeben habe. Ich werde jetzt noch mal so ein bisschen zurückspringen, wenn Ihnen das recht ist, auf die Zeit sozusagen, sage ich mal, meiner Kinder- und Schulzeit. Das war, wenn Sie so wollen, umfasst es die Zeitspanne so 1950 bis etwa so Mitte der 60er Jahre. Diese Zeit kann ich als ambivalent beschreiben. Auf der einen Seite war sie eine für uns sehr wirtschaftlich sichere Zeit. Ich lebte damals in der Zeit, kann man wirklich sagen, des Wirtschaftswunders. Ständig Wachstum, Optimismus. Deutschland war Made in Germany, war eine Marke gewesen. Ich weiß es noch, dass wir haben damals an der Elbchaussee gewohnt und dann boomte da der Hafen. Man sah immer die Barkassen, die dann mit den Hafenarbeitern da rüberfuhren zu den Werften. Also es pulsierte alles. Es war Optimismus insoweit da und der war durchaus auch berechtigt. Es gab, ich kann jetzt nicht den genauen Datum sagen, ist ja auch egal, aber immerhin, man muss sich mal vorstellen, gab es Lohnsteigerungen, einmal bis zu 10%. Das ist also, wenn wir das jetzt mal spiegeln an der wirtschaftlichen Situation, in der sich Deutschland heute befindet, da ist es, denke ich, schon mal bemerkenswert. Aber auf der anderen Seite gab es auch, die sogenannte Adenauerzeit auch sehr prüde und streng. Ja. Und das werden Sie sich gar nicht vorstellen können. Ich habe da selber mal überlegen müssen. Es war tatsächlich so, dass es uns Mädchen verboten war, bis Anfang der 60er Jahre mit langen Hosen in die Schule zu gehen. Das war einfach nicht vorgesehen, das war einfach nicht schicklich. Ja. Und auch sonst, dass jemand mit einem, wie es damals noch hieß, unehelichen Kind nach Hause kommt, das wäre also die größte Schande gewesen, die einer bürgerlichen Familie hätte passieren können. Um mal so von Zusammenleben oder solchen Dingen brauchen wir gar nicht zu reden. Also das war auf der anderen Seite diese Zeit, was man sich auch gar nicht vielleicht so mehr so vorstellen kann. Ich selber habe das natürlich auch vergessen. Und es gab noch einen interessantes Phänomen, nämlich dass, obwohl Artikel 3 Grundgesetz die Gleichstellung von Mann und Frau schon sehr früh ja im Grundgesetz verankert war, war die Gleichberechtigung aber durchaus gar nicht im vollen Umfang durchgesetzt. Ich weiß noch, dass nur mein Vater als Erziehungsberechtigter die Zeugnisse unterschreiben durfte. Und wenn ich mich so dunkel entsinne, ich kann das nicht ganz festmachen, meine ich, durfte die Frau sogar bis Ende der 50er Jahre auch nicht das eigene Vermögen verwalten. Also auch das ist eine Situation, wo, na und von wegen Führerschein, Frau am Steuer, ungeheuer, dieser Spruch, den gab es doch noch, denke ich, weit bis in den 70er Jahren hinein. Also das muss man sagen, das war sozusagen die Situation. Es war aber auch für meine Elterngeneration, haben doch sehr getragen an der deutschen Teilung seiner Zeit. Und ich weiß, dass es Anfang der 60er Jahre, das Zeichen der Verbundenheit mit der Ostzone, wie es da bei uns ja hieß, zu zeigen, dass dort Kerzen, Weihnachten immer Kerzen in die Fenster gestellt wurden und es wurden Pakete gepackt und also viele hatten ja Verwandte in der ehemaligen DDR. Und also auch das war eine politische Situation, die natürlich dann auch durch den immer kälter werdenden Krieg da nicht ganz einfach war. Also wie gesagt, diese Zeit war eigentlich, wie gesagt, ambivalent. Ich selber stamme auch aus einer liberal-bürgerlichen Familie, die auch feste Wertvorstellungen vermittelt haben, die also auch in dieser Zeit durchaus allerdings nicht ganz so streng bei uns gesehen wurden, vielleicht wie bei manchen anderen. Ja, das war so diese Zeit. Dann mache ich das mal fest, so Ende 68, 1970 war ich ja dann, habe ich in Hamburg ja studiert und da ging sozusagen der Umbruch los, der totale Umbruch, sozusagen eigentlich alle Werte, alle Konventionen sozusagen auf den Kopf zu stellen. Die Studentenschaft war sehr politisch und zwar war ganz hoch im Kurs die Mao-Bibel, die Che Guevara als Freiheitsheld, das waren die Idole. Man hat diskutiert in den Kneipen über Marx und Engels und meinte auch, dass man die Arbeiterschaft hier in Deutschland einfach unterdrückt würde. Und es gab also heiße politische Diskussionen. Ich gebe zu, ich gehörte nicht zur Spitze der Bewegung, aber ich will mal sagen, man ist ja auch ein Kind seiner Zeit. Und ich weiß auch, dass wir doch sehr viel eben uns über solche Dinge und auch die Ungerechtigkeit in der Welt schon diskutiert haben. Und ich muss sagen, ich war doch sehr erstaunt und bin es eigentlich immer noch, wenn ich so die letzten Studentengenerationen sehe, wie brav und angepasst sie teilweise sind. Das heißt, sie sollen es allerdings nicht so verstehen, dass ich sie jetzt aufwiegeln will, hier in die Proteste zu gehen. Aber ich will mal so sagen, dieser starke politische Engagement, das war sozusagen in den 90er Jahren gewichen einer totalen Angepasstheit. Und man merkte das auch, sage ich mal, an der Kleidung. Also man hat bewusst, sage ich mal, ging in dieses Theater in Jeans oder dreckigen Pullovern, nur um zu zeigen, also hier die Konventionen, die interessieren uns alle nicht. Und wenn ich dann sehe, wie denn heute die jungen Männer schnieke und elegant dann und auch die jungen Frauen sowieso so in da hingehen, dann ist das also wirklich für mich immer noch ein gewisses Phänomen und ich finde das gut, also das wollte ich da, aber ich spiegel das so ein bisschen an meinen eigenen Erfahrungen, die man so gemacht hat. Aber ich will mal sagen, es war natürlich eine Zeit, wie ich ja schon sagte, geprägt von politischen Auseinandersetzungen. Aber auch, sage ich mal, da kam doch diese Bewegung, auch Umweltschutz, Feminismus, natürlich ein bisschen sehr stark ausgeprägt, aber ich denke mal, sexuelle Freizügigkeit, das alles, natürlich alles total übertrieben, aber ich muss sagen, auf der anderen Seite ist es so, dass Sie ja Generationen sind, die, sage ich mal, von diesen erkämpften Freiheiten, denke ich, auch profitieren. Dinge, die für Sie heute selbstverständlich sind, die waren es einfach damals nicht, ja. Und es ist dann auch so, wie gesagt, die Namensrechtsänderung, die kam so 1974, sodass also auch da die Gleichberechtigung vollzogen wurde und dass man eben auch sieht, dass heute die Gleichberechtigung der Frau eigentlich selbstverständlich ist. Und das, sage ich mal, Sie als junge Generation sicher auch ein bisschen lächeln über sozusagen diese Feministinnen, wie die damals aufgetreten sind. Aber man muss das ganz einfach sehen, ja. Es ist ein Pendel ausgeschlagen von einer wirklich etwas drückenden politischen Situation hin zu einer allerdings, was natürlich eben auch nicht schön war, zu kompletten Tabubrüchen, die sich auch widerspiegelten in der Kunst, in der modernen Kunst, im Theater. Es hat aber auch noch einen anderen Aspekt an der Sache, das war nämlich, dass man erstmalig konfrontiert wurde mit Terror. Ja? Die Rote Armee-Fraktion, die sich da, also Bombendrohung und so etwas, Sicherheitsmaßnahmen, das war etwas, mit dem man in den 70er bis weit in die 80er Jahre doch zu tun hatte und die, ich sagen muss, sehr belastend waren. Und man hat eigentlich, hatte man immer, oder hatte ich auch und auch meine anderen Mitstreiter sozusagen, eigentlich alle gehofft, dass sozusagen, als die Rote Armee-Fraktion sozusagen sich selbst für aufgelöst erklärt hatte, dass auf jeden Fall Terror so etwas gar nicht mehr gibt. Und wir sehen ja, wie die Situation heute aussieht. Aber wenn ich denn auch so sehe, wenn jetzt diese ehemaligen RAF-Mitglieder entlassen werden aus den Gefängnissen, dann kommt einem das auch vor, als kommen die wirklich aus einer Zeit, die also völlig abgehoben, auch von der Realität, wie sie auch zu diesen Einstellungen waren. Man muss aber auch dazu sagen, mit der sehr guten wirtschaftlichen Situation, so nach dem Motto Wirtschaftswachstum ohne Grenzen, gab es umgekehrt natürlich auch eine Situation, dass auch als Protest es, sage ich mal, diese sogenannte Nullbock-Generation gegeben hat, die durchaus, also auch, muss ich sagen, das soziale Netz stark ausgenutzt haben. Und ich denke immer, daher beruhten auch die Ressentiments, die auch gegen Arbeitslose auch heute noch teilweise bestehen, die nun wirklich dazu nichts können, sondern die einfach sozusagen auch Opfer der wirtschaftlichen Situation sind. Aber das war, in den 70er Jahren ganz stark ausgeprägt, so nach dem Motto, aha, man kriegt Stütze, wie das genannt wurde. Und ich meine, das waren natürlich auch nur Einzelfälle, aber die haben natürlich auch ein bestimmtes Bewusstsein geprägt. Das muss man ganz einfach sagen. Dann war sozusagen die 70er Jahre auch sehr eng verknüpft, mit der Ablehnung auch der Bundeswehr. Ich habe das zu meiner Überraschung festgestellt, als ich nachher hier nach der Wende denn in Leipzig und nachher auch in Rostock war, wie umgekehrt es hier offenkundig ganz anders war. Man war auf die Armee stolz, man sprach auch immer von Armee. Da war ich auch immer etwas überrascht, weil ich diesen Begriff so gar nicht kannte, sondern wir kannten Bundeswehr und die hatte teilweise große Imageprobleme gehabt. Das muss man. Und ich habe dann umgekehrt auch gesehen, als ich in Berlin war, ich war ja da, hatte viel Einladungen gehabt bei den Alliierten. Und da merkte man auch, dass das eine sehr stolze Armee war, die also auch sehr stolz auf ihre demokratische Vergangenheit war. Also da merkte man so sehr ganz deutlich, ist mir das in Erinnerung geblieben, sozusagen das Selbstverständnis in diesen Bereichen. Ja, wenn ich dann zu den 80er Jahren komme, da ging es an und für sich sage ich mal, etwas gelassener zu, sage ich mal. Aber es wurde schon deutlich, dass die wirtschaftliche Situation sich doch verschlechtert hat, wenn auch nicht so markant, wie es sich durch jetzige Krisensituationen gezeigt hat oder wie es sich jetzt gezeigt hat nach der Wende, sondern aber es waren so Anzeichen festzustellen. Es wurden die Gewerkschaften, weiß ich heute noch, haben sich, ich sehe dieses Schild noch vor mir, so eine aufgehende Sonne, 35-Stunden-Woche sollte eingeführt werden, auch mit dem Ziel, so dass dann mehr Leute eingestellt werden können. Und dieses hat sich natürlich in keiner Weise erfüllt. Was mir von den 80er Jahren so noch in Erinnerung geblieben ist, das war natürlich der Schock mit Tschernobyl. Ja. Da hat man natürlich doch erstmalig, was heißt erstmalig, aber immerhin war das ein Anlass zu sehen, dass wir eben in einer sehr verletzlichen, globalisierten Welt leben. Also, und das hat natürlich, und ich denke auch zu Recht, die Protestaktion gegen oder die Protestbewegung gegen die Atomtechnik, Technologie und Atomindustrie durchaus gestärkt. Ich gebe zu, ich habe das früher auch immer erst so ein bisschen getan, auch die spinnen da so ein bisschen, und aber als man das dann erlebt hat, wie das dann 1986 gelaufen ist, da sieht man auch, dass der Technikglaube eben alleine wirklich nicht weiterhilft. Ja, das ist so aus den 80ern, und ich komme jetzt zu den, sage ich mal, jüngeren Vergangenheit. Man kann ja schon nicht mehr sagen, die jüngste Vergangenheit, weil das ja nur auch schon 20 Jahre zurückliegt. Das ist eben die Wendezeit. Und die Wende, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, wie ich sie da erlebt hatte. Es gab also wirklich eine große Euphorie, und für mich war das auch ein Erlebnis, nach so vielen Jahren dann auch mal überhaupt noch mal nach Ostberlin fahren zu dürfen, sich das alles anzuschauen. Also ich konnte mich da gar nicht satt sehen, wenn ich an Berlin-Mitte denke, mit diesen schönen Bauten, und ist man auch ins Theater unter den Linden gegangen, und also es war einfach toll. Und wir haben dann, wie gesagt, hatte ich Ihnen ja schon gesagt, bin ich dann nach Leipzig gegangen. Und man muss dazu eins sagen, es war gar nicht so leicht, sage ich mal, Freiwillige zu rekrutieren, in die ehemalige DDR zu gehen. Es waren große Ängste, große Ressentiments, und es gab, was natürlich die Ostdeutschen nicht gerne hören, und das kann ich auch gut nachvollziehen, das gab das sogenannte Buschgeld, das waren diese Zulagen, die Westdeutschen gekriegt haben, damit sie überhaupt in die DDR gehen. Ja? Und da waren natürlich die DDR, ehemaligen DDR, wohl zu Recht sauer. Ja? Und ich muss auch ganz offen sagen, die ersten Jahre war es durchaus berechtigt, man hatte doch gewisse Erschwernisse da durchaus mit zu kämpfen. Aber ich will mal sagen, schon nach einem Jahr hatte man durchaus da deutlichen Komfort, und es wurde von Jahr zu Jahr besser. Und ich will mal sagen, wir aus dem Westen, sage ich mal, konnten uns durchaus nicht beklagen. Wir haben teilweise, ich ja auch, muss ich sagen, habe auch davon profitiert, eine gute Stelle zu kriegen. Die hätte ich in meinem normalen Werdegang wahrscheinlich gar nicht so gekriegt. Und dann auch noch so gut bezahlt zu werden. Also ich denke mal, da hatten wir auch allen Grund, sage ich mal, auch Verantwortung zu übernehmen. Und das hat eigentlich unser Gründungsrektor, mit dem ich mitgegangen war zur Fachhochschule der Telekom, auch so gesehen. Und ich muss sagen, wir haben dort eine etwas andere Situation vorgefunden oder sind mit der Situation anders umgegangen, als es in der Universität Rostock gewesen ist. Also zu unserer großen Überraschung, als wir da ankamen, die hieß ursprünglich Rosa-Luxemburg-Schule, als wir da ankamen. Und als wir da ankamen, sahen wir, da war irgendwie so eine Statue in der Ecke, und haben die gedacht, die sei sozusagen, wir kämen da wohl als Bilderstürmer an und würden das sozusagen nicht gutieren. Also wir hatten uns wirklich da gewundert, haben gesagt, also Rosa Luxemburg ist ja nur eine Person der Zeitgeschichte, also die würden wir nun nicht gleich in die Ecke stellen. Ja, also so kamen so gewisse Ängste, gingen da also von dort aus. Wir hatten dann eine kleine Sache am Rande, was man alles so erlebt. Wie gesagt, West-Berlin war ja auch durchaus technisch und mit den Telefonverbindungen sehr empfindlich. Und als wir darüber gingen, hieß es dann, ja, in der Ingenieurschule, da seien die Spionage, die Sabotagetrupps ausgebildet worden. Ja. Das hatten die uns immer so ganz locker so nebenbei gesagt. Aber dann haben wir gesagt, okay, ist Geschichte. Und uns hat ehrlich gesagt auch wenig interessiert, ob da Leute in der Partei waren oder nicht. Das hat allerdings in Rostock, haben wir nachher ja gemerkt, eine ganz andere Rolle gespielt, weil wir gesagt haben, naja, wenn sozusagen die Bundesrepublik die DDR völkerrechtlich anerkannt hatte, dann war unsere Meinung, dann können wir nun nicht erwarten, dass da alles nur die totalen Widerstandskämpfer nun da sitzen. Ne? Aber es war auch so, dass wir natürlich geachtet haben, ob es da nur echte so Spitzeleien gab, wo Leuten geschadet wurde. Aber es waren eigentlich nur zwei, die da selber freiwillig schon gegangen waren. Also insgesamt war das eine sehr eine schöne Zeit, weil wir uns auch nach kurzem Beschnuppern sozusagen auch wirklich offen ausgetauscht haben und ich dann auch feststellen musste, zu meiner Überraschung, wie gesagt, ich kannte das ja aus den 60er Jahren, die armen Brüder und Schwestern da im Osten, und da es dann ein paar dabei waren, die dann gesagt haben, ja, Wiedervereinigung, wir haben eigentlich gedacht, wir wollen mehr Freizügigkeit haben. Also uns ging das ja alles ein bisschen schnell und wir waren auch stolz auf unseren Staat. Und da haben wir dann erstmal geschluckt, weil wir gesagt haben wir irgendwie ganz anders gehört. Ja. Und also das war insofern also sehr interessant, also dass man sich auch so offen austauschen konnte. Und dadurch haben wir auch eine ganze Menge da also auch an Aufbauarbeit leisten können. Und es war so, das Einzige, was uns so ein bisschen erstmal Schwierigkeiten bereitet hatte, waren natürlich die Telefonverbindungen, obwohl wir privilegiert waren. Wir hatten ein sogenanntes Handy in der Größe, aber wir waren stolz, so ein Ding überhaupt zu haben. Und ich weiß, man kam immer schwer durch, auch mit diesem Gerät. Und dann einmal hatte ich es geschafft, durchzukommen und hatte ich mich verwählt. Also das werde ich auch nie vergessen. Das sind so Kleinigkeiten am Rande. Und ich fand es dann auch ein bisschen witzig oder etwas gewöhnungsbedürftig, als wir, die hatten da auch für uns für eine Wohnung gesorgt, da in diesen Neubauten. Und dann guckte ich runter, da war unten die Russenkaserne und da paradierten die russischen Soldaten da noch alle auf und ab. Und ich habe eine Heidenangst gehabt. Also ich muss sagen, ich habe es ja dann auch so immer auch so von unserem Bekanntenkreis gehört über die Gräuel der Sowjetsoldaten. Und jedes Mal, wenn ich da russischen Soldaten sah, hatte ich irgendwie Angst. Und da waren die alle ganz erstaunt, weil die fanden die alle immer so ganz passabel und taten ihnen eher leid, die russischen Soldaten. Also wie gesagt, das hatte mich dann immer so ein bisschen gestört, gebe ich zu. Aber das wurde dann nachher ja auch, die zogen ja dann auch ab. Ich habe Leipzig kennengelernt als eine sehr schöne Stadt, eine sehr aufstrebende Stadt. Und ich hatte das Vergnügen gehabt, da Konzerte mit Masur zu hören. Und es gab ja da die Zeit des Kabarets mit den Akademikern und Pfeffermühle, wie diese ganzen Kabarets da so alle heißen. Das war also wirklich, die haben natürlich dann immer schön dieses Ost-West da auf den Hebel genommen. Und für mich war auch ein Erlebnis, erstmalig in einem kubanischen Restaurant zu essen. Ja, das kannte ich ja also auch bei uns eigentlich. Jedenfalls kannte ich da keins. Ja, wie gesagt, ich habe Leipzig in sehr, sehr guter Erinnerung und hatte das auch in meiner Vorstellung im akademischen Senat, als ich mich hier beworben hatte, gesagt, wobei mich dann der damalige Prorektor Hennighausen schon ganz schief anguckte und dann sagte er so nach dem Motto gemurmelt, warum sind Sie denn nicht da geblieben? Und was ich nicht wusste, war, dass es, sage ich mal, die Sachsen nicht so furchtbar beliebt in Mecklenburg waren, so was ich so von verschiedenen gehört hatte. Aber wie gesagt, man ging damals noch ein bisschen unbefangen an die Sache ran und es hat ja dann auch geklappt. Tja, und als ich dann nach hierher kam, da muss ich sagen, ging es schon sozusagen mit dem Empfang los, der mich ein bisschen frustriert hat, sage ich mal. Wie gesagt, wir waren gewöhnt, dass die uns eine tolle Wohnung da eingerichtet hatten und alles nett gemacht hatten. Und mir sagte damals Herr Schäfer, ja, gehen Sie mal da in die Südstadt, da haben wir Sie für Sie einen Raum da reserviert. Und ich ging dann dahin, da war das ein Raum, der war wohl 20 Jahre nicht irgendwie tapeziert und geraucht war auch noch worden. Und dann war irgendwie, also ich weiß nicht, stand alles Mobiliar durcheinander. Und dann weiß ich noch, war ich im November da und es war eine lausige Kälte. Und da habe ich gedacht, diese Unterbringung und diese Kälte, also ein Jahr maximal, ja. Und ja, wie gesagt, damals war man noch so großzügig, auch von der Telekom. Ich wurde dann im Wege, das nannte sich Aufbauhilfe Ost, da wurde ich dann in das beste Hotel am Platze erstmal so die ersten paar Wochen einquartiert, damit die da das renovieren konnten. Und ich weiß, der damalige, als es dann allmählich auch ein bisschen teuer wurde, hat mich der damalige Verwaltungsdirektor des Klinikums untergebracht, das ist heute noch da, in dem Pförtnerhäuschen an der Schillingallee, da war oben eine kleine Wohnung. Da war ich dann untergebracht erstmal, bis das dann so halbwegs renoviert war. Ja, und dann muss ich sagen, kam ja doch etwas optimistisch an und ich war eigentlich auch durch dieses gute Verhältnis, was ich da zu den Beschäftigten da in Leipzig aufgebaut hatte, doch ein bisschen überrascht, dass es doch hier ein bisschen, sage ich mal, reservierter zuging. Und man hat auch den Eindruck gehabt, auch von der damaligen Hochschulleitung, die ja offenkundig Verwaltungsleute mehr kannten sozusagen, wo als Vertreter der Partei oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall war es nicht so ganz einfach, sozusagen da ein bisschen Fuß zu fassen. Natürlich stand das auch alles unter dem Eindruck, den ich da ja nicht mehr mitgemacht hatte, Gott sei Dank, diese ganzen Ehrengerichtsverfahren, die es hier gab, die ganzen auch Entlassungen, die teilweise auf einer Belastung beruhten, teilweise aber eben auch, muss man auch sagen, beruhten auf einer, sag ich mal, weil Leute nicht gebraucht wurden, was natürlich auch ganz, ganz bitter war, ja. Und wir haben da also auch so Schicksale dann erlebt, wo dann die ganze Familie arbeitslos war. Also das sind Situationen, die sind schon schwierig und kann man auch verstehen, wenn da nicht alle gleich begeistert waren, als sie die Wende hatten, weil sie dachten, die Sicherheit war weg. Das hatte ich übrigens auch gemerkt in Sachsen. Es war für die Leute sehr schwer, sich umzustellen. Also wenn man sich mal vorstellt, die ganze Versicherung umstellen, Bankwesen, für sich sorgen, also was für uns selbstverständlich war, das war alles neu. Und dann muss man auch sagen, kamen auch so einige Heuschrecken rüber, so Vertreter, die den Leuten Abonnements und was nicht alles angedreht hatten, wo die dann auch mal zu mir kamen, wo man dann die beraten hat, was sie da machen können. Also wie gesagt, diese Anfangszeit, die war doch sehr schwierig und zu meinem, also doch Überraschung, war doch, sage ich mal, die Ehrenkommission doch sehr, sehr streng. Ja, also ich hatte das, wie gesagt, gut, unser Bereich war natürlich sehr viel kleiner, war dagegen winzig, aber es war schon, sage ich mal, keine kuschelige Zeit, um es mal so zu sagen. Wir hatten auch sehr, sehr viel zu tun. Also ich weiß, die anderen, auch die Mitarbeiter, waren alle so etwa bis um 10 Uhr abends haben wir uns dann also auch immer noch so getroffen, haben wir da also noch gearbeitet. Und ich weiß, als herausstehendste Aufgabe war die Errichtung einer Wahlordnung. Und ich muss ehrlich sagen, das heißt, man muss eine vernünftige Wahlordnung haben und die Wahl muss für die Gremien auch klappen. Und das, was ja für Sie heute vielleicht selbstverständlich läuft, war durchaus nicht. Ich weiß, ich bin dann mit den Mitarbeitern nach Kiel gefahren, wir haben uns dann so ein paar Musterordnungen geben lassen und dann waren wir soweit, hatten alles fertig und dann sagte der Herr Mees, nee, das der damalige Rektor, also diese Wahlordnung, die kann er nicht akzeptieren, die ist nicht demokratisch und zwar, weil es da das Verhältniswahl rechnen. Er sagte, da kann ja jemand gewählt werden, der nur auf der Liste steht und das ist nicht sozusagen basisdemokratisch. Da hatten wir natürlich ganz schön, ich konnte zwar nachvollziehen, durchaus, ich meine, an der Argumentation ist ja durchaus was dran, aber es ist nun mal ein gängiges Wahlverfahren und dann haben wir mühselig dann überzeugt. Ich will damit nur an diesem Beispiel zeigen, wo es doch Klippen gab, die, sage ich mal, in anderen Institutionen schon längst verinnerlicht waren. Aber das gehört eben zu der Aufbauzeit zu. Zur Aufbauzeit gehört auch zu, um noch mal kurz in das Private zu springen, dass die Unterbringung, ja, also in der Wohnungssuche. Ich hatte dann Glück gehabt, in der Innenstadt war nicht sehr viel zu holen. Da waren auch vieles durch die, war noch nicht klar, wem die ganzen Grundstücke gehören. Das war eine mühselige Arbeit, da die berechtigten Eigentümer rauszufinden. Ich hatte das Glück gehabt, ich wohnte in Poppendorf. Vielleicht kennen Sie das auch, den Musenhof. Da ist werden auch, das ist so ein richtiges kleines Landgut, hätte ich schon gesagt, das einer Familie gehörte aus Hamburg, die aber lange dort früher gelebt hatten. Und das war natürlich ein sehr schönes Haus und da hatte man also wirklich so einen schönen Punkt von dem aus, wo man auch immer wieder dann zurückkehren konnte. So schön, wie es jetzt so ist, so in der Altstadt, wo man auch jetzt in die Kneipen gehen kann und solche Sachen, die waren zu der Zeit also ganz, ganz dünn gesät. Es gab auch noch nicht so viele Studierende. Die Studierenden, die sich rekrutiert haben, waren sehr viel ehemalige Soldaten der Volksarmee, die dann auch nicht wussten, was noch, die hat angefangen zu studieren. Ich glaube, wir hatten damals knapp 3.000 oder 4.000. Also da sehen Sie ja schon die deutliche Steigerung. Dann diese ganzen, ich will Sie damit nicht jetzt, jetzt da überfrachten, was sozusagen betrifft, was alles an rechtlichen Dingen gemacht werden musste, was es auch an personellen Dingen und auch an persönlichen Schicksalen gab. Wie gesagt, ich hatte noch dann, wie gesagt, als der Kanzler dann plötzlich wegging, dann musste ich sozusagen mich da durchschlagen. Das heißt, ich habe dann Entscheidungen getroffen, so gut, so richtig, wie ich sie hielt. Ich habe allerdings, wenn ich mal ehrlich bin, auch nichts gehört, als wenn da irgendwas mit toll schiefgelaufen sei oder es hat einer auch nicht entdeckt, ich weiß es nicht, aber es war einfach die Zeit des Handelns, da konnte man nicht lange abwägen, hin und her, geht das oder geht das nicht, dann wären wir nie zu Rande gekommen mit der Aufbauzeit. Wie gesagt, was ja schon lange legendär war, ich hatte dann noch ein Hochseeschiff in letzter Sekunde verkauft, für das es keinen Markt gab, weil wir die Seefahrtschule in Wustrow aufgelöst hatten. Da haben wir das Schiff dann noch für teures Geld verkaufen können. Dann waren wir auch ganz stolz, das war dann mal, ging allerdings zum Land, nicht in Unisäckel, aber immerhin. Ja, das waren die Dinge, die ich so erstmal erlebt habe. Um das jetzt mal so im Schnelldurchschritt nochmal zu sagen, es war, wie gesagt, sehr viel strenger, dass Leute, sage ich mal, die angeworben worden waren in, sage ich mal, als sie noch ganz jung waren, bei der Volksarmee, die angeworben worden waren von der Stasi, die wurden also auch entlassen, wenn sie sich nicht offenbart hatten. Und das fanden wir eigentlich auch relativ streng, aber es ist ja nachher entsprechend, ist das ja alles jetzt in Bahnen, wo also auch nachher politisch das hier ja auch verändert wurde. Geprägt oder meine Erinnerungen sind eigentlich geprägt davon, dass es eben in der Anfangszeit ein starkes rundes Tischdenken gab, eben viele Entscheidungsprozesse basisdemokratisch gefällt werden sollten und das war eine Sache, die manchmal auch etwas nachvollziehbar, aber auch etwas mühsam war manchmal, besonders dann, wenn ein Gremium sich sozusagen mit redaktionellen Fragen dann noch bei manchen Vorlagen auseinandergesetzt hat, dann konnte das schon dauern. Was ein ganz wichtiger Punkt war, dass Sie wissen ja, wie lange es gedauert hatte, dass das Lohnniveau angeglichen war in Ost und West. Und das hat, sage ich mal, doch zu einem, wenn vielleicht nicht so offen, aber doch verdeckten Spaltungsprozess geführt, weil sich die ostdeutschen Professoren da durchaus in ihrer Ausbildung diskriminiert sahen. Und zwar, denke ich, ging es auch nicht immer um das Geld, ob sie jetzt ein paar hundert Euro mehr oder weniger hatten, sondern es ging einfach, dass sozusagen ihre Arbeit aus ihrer Sicht weniger eingeschätzt wurde. Und man darf natürlich auch nicht verkennen, die problematische Situation, dass viele, die nach der Wende in die Rente gingen oder gehen mussten, doch mit sehr, sehr bescheidenen Renten auskommen mussten, weil sie eben diese Angleichung an unser Sozialversicherungssystem war entsprechend mit entsprechenden Nachteilen verbunden. Also das waren durchaus Dinge, die, sage ich mal, für die Bevölkerung hier nicht ganz einfach war. Und natürlich eben, was ja bis heute noch eine große Rolle spielt, das ist ja die Frage immer als die Arbeitslosigkeit, so doch als ein immer noch im Hintergrund stehend, allerdings nicht nur im Osten. Ich denke, im Westen ist es, da in den westdeutschen Ländern ist es durchaus nicht so viel anders, mit Ausnahme vielleicht Bayern. Aufgefallen ist mir eigentlich noch, sage ich mal, so gewisse Phasen, wie ich die Bevölkerung wahrgenommen habe hier, so dass man sagen kann, so in den Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre war so eine gewisse Ängstlichkeit, Depression, so von 98, sage ich mal, bis 2003, also nehmen Sie die Daten jetzt nicht ganz wörtlich, hatte man das Gefühl, dass es ein neues Selbstbewusstsein gab, so nach dem Motto hier, oder sicher auch was dran, die DDR war nicht nur schlecht, macht uns hier nicht so runter, wir sind auch wer. Und jetzt denke ich mal so, wenn ich so Ihre Generation sehe, da dürfte es überhaupt, müsste die Angleichung, ich höre jedenfalls nicht mehr, dass da so ein straffes Ost-West-Denken ist, sondern ich denke schon, und das freut mich insoweit auch, dass man dann praktisch nur noch Zeitzeuge ist und diese, sage ich mal, Probleme sozusagen in der Form nicht mehr lebt. Jetzt habe ich ja schon sehr viel gequatscht und Deutsch gesagt, aber vielleicht werde ich noch zum Schluss, weil Sie das ja vielleicht auch noch interessiert, noch mal etwas sagen zu der Kanzlerposition. Wie gesagt, mit Weggang von, mit Pensionierung von Herrn Wittern war ja eine Wahl, hatte ja nicht funktioniert für einen neuen Kanzler, und da hatte ich dann die Gelegenheit, das jetzt amtierend zu machen. Ich muss auch sagen, wir haben ja eine Reihe von Rektoren kennengelernt. Ich sage das jetzt auch ohne jemanden zu schmeicheln. Ich bin jetzt wirklich zurzeit in einer außerordentlich glücklichen Situation hier mit Professor Scharek, Frau Professor von Rien und Professor Göbel und Herrn Marski da zusammenzuarbeiten. Es ist hier eine Arbeit des gegenseitigen Vertrauens. Und es ist, auch wenn man bestimmte Dinge natürlich auch diskutieren muss, aber und auch vielleicht auch mal kontrovers diskutieren muss, und es ist eben auch eine Arbeit des gegenseitigen Respekts. Auch die Verwaltungskollegen sagen immer, man merkt, dass die Verwaltung jetzt durchaus angekommen und respektiert ist. Wie gesagt, ich bin in der Position ja Mitglied der Hochschulleitung und wirke sozusagen an den strategischen Entscheidungen der Hochschulleitung mit und setze natürlich sozusagen die Entscheidungen der Hochschulleitung verwaltungsmäßig um oder berate auch, was geht und was nicht geht, und bin natürlich selbstverständlich mit der tatkräftigen Unterstützung der Verwaltungskollegen machen wir auch die laufenden Geschäfte, die Sie nach außen so gar nicht mitkriegen. So, das war erstmal so ein kleiner Bogen geschlagen von einem doch fast 60-jährigen Leben, nicht schon 60-jährigen Leben, und das bringt ja einiges mit sich.
Vielen Dank. Das war ein sehr spannender Einblick in eine Autobiografie, die wir so noch nicht gehört haben. Schon da sind wir bereichert. Ich darf jetzt die Aussprache eröffnen. Ich habe wie immer Jürgen Michael zuerst stehen, aber ich vermute, das ist auch richtig. Habe ich weitere Wortmeldungen? Zunächst nicht. Jürgen Michael, bitte.
Können Sie vielleicht zu dieser Eingangsphase plötzlich nicht mehr die Vertreterin des Kanzlers, sondern plötzlich dann die Hauptperson? Können Sie das?
Ja, gerne. Also es war so, ich will mal sagen, als ständige Vertreterin habe ich natürlich so manche Aufgaben und auch manche Besprechungen eben auch für Herrn Wittern wahrgenommen. Darum bin ich nicht sozusagen völlig sozusagen reingestolpert in eine Situation. Dennoch muss ich sagen, unterscheidet sie sich tatsächlich doch schon wesentlich von meinen bisherigen Aufgaben, weil ich jetzt zum Beispiel mit Aufgaben zu tun habe, die betreffen Haushalt, die betreffen Bauwesen und wir befassen uns auch mit rechtlichen Dingen, habe ich mich ja also eigentlich davor auch schon immer befasst. Aber das sind doch und vor allen Dingen auch die teilweise sehr problematischen personellen Entscheidungen, die man treffen muss. Also das waren also die Aufgaben, wo, sage ich mal, ein Kollege, ein anderer Kanzler mal gesagt hatte, die bedeuten viel Arbeit, aber wenig Ruhm, ja. Und da ist irgendwo was dran, weil es schwierige Entscheidungen sind. Wir hatten jetzt gerade neulich, ohne jetzt den Namen zu nennen, heiße Auseinandersetzungen, können wir einen Vertrag verlängern. Ja, das sind Dinge, da hatte ich vorher immer, da habe ich gesagt, das schicke ich uns Personaldezernat, damit müssen wir nichts machen. Ich bin jetzt drin bei den Verhandlungen mit den Zielvereinbarungen. Ja, also, oder ich werde eben bei größeren Entscheidungen, machen wir Großkooperationen, da werde ich nicht nur nach den rechtlichen Dingen gefragt wie früher, sondern auch, wie kann man die umsetzen. Es ist also ich bin dann auch teilweise ja auch dann in der Presse Ansprechpartner. Also das heißt, ich muss dann auch darauf achten, sozusagen, dass man, wie man Dinge rüberbringt, dass die also auch korrekt rüberkommen oder auch nicht emotional, dass man da auch in manchen Dingen auch mal diplomatisch ist. Also insoweit ist das Aufgabenspektrum durchaus ein anderes und man hat sehr viel, man hat natürlich auch einige, die sind aber durchaus der angenehmen Art, so repräsentative Aufgaben, wo man dann auch geladen wird. Aber es ist eben auch, es sind ein viele Zeit geht auch drauf für Besprechungen oder auch für Gremiensitzungen, weil man ja da auch präsent sein muss. Und ich habe es schon, und auch Besprechungen, um mit den Kollegen die Dinge im Einzelnen durchzusprechen. Und ich muss ehrlich sagen, mir geht es meistens so, und Herrn Wittern ging das, glaube ich, auch nicht anders, dass man viele Dinge dann auch erst abends machen kann, weil man den ganzen Tag zu tun hat. Und eine der unangenehmsten Aufgaben, die ich sozusagen in dieser Funktion erledigen musste, war das Einsparkonzept für die Verwaltung umzusetzen. Das heißt, wir mussten, das ist die Vorgabe, die kam also sozusagen, insgesamt waren ja 342 Normstellen einzusparen. Davon empfehlen, Normstellen bedeutet so ungefähr E11, so 50.000, 60.000 Euro. Nun können Sie sich vorstellen, dass in der Verwaltung nicht alle die Stellen in der Sache sozusagen bewertet sind. Und das heißt, es bedeutet de facto, dass ich hier 40 Stellen aus dem Bereich zentrale Verwaltung, Universitätsbibliothek und Rechenzentrum einsparen musste. Also das war schon eine Aufgabe, also einmal tut einem die Stellen schon in der Seele leid und zum anderen war es natürlich eine schwierige Situation, wobei allerdings wir es natürlich hinkriegen und das ist das Allerwichtigste, dass wir hier nicht mit Kündigungen arbeiten müssen. Also das ist teilweise insofern also fast schon segensreich, dass wir Altersteilzeit haben. Aber das sind natürlich Aufgaben, die nehmen einen dann schon sehr stark in Anspruch. Dann gibt es noch einen Bereich, dem habe ich mich jetzt gerade gewidmet, der ist auch nicht so besonders, sage ich mal, spannend, aber der muss einfach gemacht werden. Das ist zum Beispiel die Sache der Arbeitssicherheit und des Brandschutzes. Da kann man nämlich sehr schnell die Staatsanwaltschaft vor der Tür haben, wenn man diese Dinge nicht entsprechend organisiert. Da habe ich jetzt auch alles durchgeführt. Also um mal das zu sagen, das sind so Dinge, die völlig von meinem bisherigen Bild abgegangen sind.
Weitere Wortmeldungen, noch Zusatzfragen? Erstmal nicht. Weitere Wortmeldungen bitte. Bitte. Nochmal laut. Sandy Hillmann, ich sollte es wissen, ja?
Also ich muss so sagen, ich war ja immer schon etwas ein Wandervogel in meiner Biografie. Also zuerst war Hamburg, war mir Rostock, sage ich mal, ich bin, obwohl ich ja gebürtige Hamburgerin bin, fremd. Und wie gesagt, so ein bisschen abweisend. Aber inzwischen muss ich sagen, ist es so, dass ich hier durchaus hier auch die Anerkennung gefunden habe und hier meinen Platz in der Universität gefunden habe und auch in der Stadt. Ich habe hier auch viele Freunde. Aber es ist so, dass ich aus privaten Gründen nach Berlin ziehen werde. Aber es ist so, weil da auch mein Freund, der ist da auch in der Nähe von Berlin wohnt. Und ich habe dort auch noch ein Netzwerk in Berlin. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich hier mein Netzwerk hier aufgebe und die Entfernung Rostock-Berlin, die sind ja auch überwindbar und ich habe hier genug, wie gesagt, Wurzeln, dass ich das auch machen werde.
Weitere Wortmeldungen? Ich habe mich da mal auf die Rednerliste gesetzt. Frau Börner, Sie scheinen ein friedliebender Mensch zu sein, finde ich sehr sympathisch. Herr Wittan war an dieser Stelle, wenn auch nicht an diesem Ort, eigentlich sehr viel energischer für die Position des Kanzlers, sowohl als der Beauftragte für den Haushalt, wie auch, und so habe ich es verstanden, dass zwischen dem Kanzler und dem Rektor strukturell ein Gegensatz besteht, weil beide Unterschiedliches wollen. Und ich möchte, also der Kanzler, Kanzlerin muss dafür sorgen, dass der Haushalt eingehalten wird, dass das Recht eingehalten wird und dass die Verwaltung funktioniert.
Richtig.
Und die Rektoren, so habe ich es immer erlebt, die haben in der älteren Zeit die Vorstellung gehabt, die Verwaltung hat zu gehorchen. Also bei Herrn Strototter war das so, das wird bewilligt, da wird der Kanzler gar nicht gefragt, das hat er zu bezahlen. Der war ja also da etwas forsch. Ich kann das ja mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist aber so, dass sozusagen die Hochschulleitung sich immer verstand als die wissenschaftliche Leitung dieser Hochschule und die habe das Sagen. Und die Verwaltung hat die Rolle, das bitte schön auszuführen. Und da haben wir sozusagen den strukturellen Konflikt. So wie ich es jetzt bei Ihnen höre, gibt es den nicht. Oder er ist nur personenbezogen, sagen wir mal, gültig. Ist das richtig? Oder gibt es jetzt doch, sagen wir mal, unterschiedliche Aufgaben, die auch zu Unterschieden in den Auffassungen und auch zu Gegensätzen führen? Also es muss nicht bei Ihnen persönlich sein, aber in der Rolle Verwaltung oder Verwaltungschefin, die Sie ja sind.
Ja, das würde ich mal sagen. Also wie es immer so ist, manchmal liegt die Wahrheit ja in der Mitte. Ja, und man muss einfach gucken, als was Sie berichten, kommt auch noch zu einer Zeit, wo es eine Rektorverfassung gab.
Ja.
Und wir haben jetzt eine oder wieder eine Rektoratsverfassung. Das heißt, als Rektorat bin ich Mitglied des Rektorates und damit in Leitungsentscheidungen eingebunden. Nun kann, das ist sicher von Persönlichkeiten abhängig, aber ich denke nicht unter dem rechtlichen Aspekt, dass es vielleicht manche Rektoren geben würde, die sagen, ja, der Kanzler ist ja da nur drin, weil er sozusagen als Beauftragter für den Haushalt sozusagen dann ruhig gestellt wird, sage ich es mal so flapsig. Aber das kann ja nicht die Aufgabe sein und so wird sie bei uns auch nicht gelebt. Also wenn ich Mitglied der Hochschulleitung bin und die Hochschulleitung hat bestimmte strategische Leitungsaufgaben, und wir sehen auch immer zu, bisher hat der Rektor immer geschafft, dass wir auch einstimmig entscheiden. Und natürlich habe ich als Aufgabe, als Verwaltungschefin sozusagen die Aufgabe, zu sehen, dass die Dinge, die dann entschieden sind, umgesetzt werden. Aber ich habe auch eine Beratungsaufgabe. Wenn wir sagen, Mensch, das sieht alles so toll aus, können wir das so machen, dass ich sagen muss, geht so nicht, aber man gibt sich Mühe zu gehen, ob man es hinkriegen kann. Aber das wird dann auch akzeptiert. Das heißt, wenn Sie so wollen, habe ich innerhalb des Rektorates, sage ich mal, den Geschäftsbereich Verwaltung, genauso wie der Prorektor für Studium und Lehre sozusagen den Geschäftsbereich hat, dass sage ich mal, Studium und Lehre funktioniert, ja. Und sage ich mal, unsere Prorektorin für Forschung sieht eben zu, dass da die strategischen oder dass sie sich Gedanken macht, was kann man einbringen, was kann man machen, wo ihr Wort Gewicht hat. Aber natürlich werden wir auch in all diesen Bereichen natürlich bestimmte Umsetzungen bringen, auch wenn es jetzt ein Geschäftsbereich, sag ich mal, von Professor Göbel ist. Ja? Wenn wir zum Beispiel sagen, wie sieht es aus mit dem Kapazitätsrecht, dann ist das schon unsere Aufgabe im Bereich Controlling zu sagen, so und so sehen die Berechnungen aus. Also wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, ich kenne ja nun leider die nicht immer so tolle Historie auf diesen Hochschulleitung Kanzler zur Genüge. Und ich muss sagen, es ist ein falsches Verständnis zu sagen, wenn es heißt, sozusagen, die Verwaltung hat zu gehorchen. Selbstverständlich haben wir Entscheidungen umzusetzen und haben dafür zu sorgen, auch unser Hirn anzustrengen, dass wir also auch eine gangbare Lösung finden, wenn die gewünscht wird. Aber wie gesagt, ich fühle mich auch mitverantwortlich und bin es auch qua Amt oder sage ich mal qua Rektorat in strategischen Entscheidungen mitzuwirken. Und ich fand es ein sehr, sehr gutes Signal von Professor Scharik, der gesagt hat, wir gehen zu den Zielvereinbarungsverhandlungen gemeinsam. Ja, da haben die auch vom Bildungsministerium ein bisschen komisch erst geguckt, aber dann haben gesagt, wir sind das Rektorat, wir entscheiden darüber. Und nur als es um Spezialdinge ging, jetzt wie Lehrerbildung und so, da war dann Professor Göbel allein, da fühlte ich mich auch nicht kompetent, da mit da zu mischen. Aber umgekehrt darf es natürlich auch nicht sein, dass der Kanzler sagt, hier, also alles tanzt nach meiner Pfeife und ich bestimme die Richtlinien. Ich weiß, es hat wohl mal ein, sage ich, ich meine, es war ein Ausspruch von Herrn Wittern die Runde gemacht, wo er gesagt hat, sozusagen der Kanzler überlebt, die Rektoren gehen, der Kanzler bleibt. Ja. Das ist wohl etwas negativ rübergekommen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben ja jetzt wieder einen Lebenszeitkanzler, was ich sehr begrüße, also weil er steht für Kontinuität. Ja. Es kann nicht sein, das sage ich mal, oder das ist auch ein Problem, wenn, sage ich mal, auch wenn jetzt jeder Prorektor einen Verwaltungsunterbau hätte, man könnte ja, so eine Modelle gibt es ja auch, wenn der wechselt, sag ich mal, der eine hat vielleicht nach 2 Jahren oder 4 Jahren, der eine hat den Schwerpunkt, der andere hat den, es muss eine Kontinuität, also Verwaltung funktioniert nun mal, also aus meinen langjährigen Erfahrungen durch eine Kontinuität. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass man sozusagen und sagt, dafür habe ich sozusagen den Machtfaktor und macht alles. Aber das ist natürlich wie immer, ich meine, Sie kennen auch die Situation, Sie können im Klinikum, Sie können noch so viel Strukturen ändern und abbilden. Es hängt immer an Menschen. Man muss nur dafür sorgen natürlich, dass die Strukturen von den Kompetenzabgrenzungen klar sind. Aber das allein ist schon wirklich nur ein Minimum. Damit funktioniert es auch nicht.
Gut, ich habe hier noch gleich eine Nachfrage und auch eine Information. Sie sprachen an Rektorverfassung und Rektoratverfassung. Mhm. Unter Rektor Maes ist die Rektorverfassung eingeführt worden. Das Landeshochschulgesetz ließ hier die Option frei. Und damals saß ich im Konzil und ich war einer von dreien, die für die Rektoratsverfassung stimmten. Mhm. Weil ich mir sagte, ein Gremium, wo die Spitzen der Universität sich in einer Diskussion einigen, ist besser als eine Rektorverfassung, wo die Konfrontation kommt. Und ich denke mal, was Frau Börner berichtet hat, ist das, also ich bin ja auch ein Rechthaber, die Rektoratsverfassung ist offensichtlich funktionsfähiger. Frau Börner, es kommt nicht nur auf die Menschen an, sondern es kommt auch auf die Strukturen an, in denen die Menschen politisch handeln. Und in der Rektorverfassung, die eigentlich alle Rektoren, ich glaube, jetzt bis auf Rektor Scharik bevorzugt haben, kam es zu dieser Konfrontation, dass auch der Kanzler Wittern dann sagte, na, also die Rektoren kommen und gehen, der Kanzler bleibt und kommt mit seinem Veto als Beauftragter des Haushalts, wenn der Rektor etwas verlangt, was ich nicht umsetzen kann, haushaltsmäßig. Also das ist jetzt nur nochmal ein Nachtrag, dass das ja in Rostock diskutiert, das war offen gelassen. Und Ihre Meinung ist, denke ich, da klar.
Ja. Rektoratsverfassung. Es ist, ich will mal sagen, ich gehe mal nicht auf, man darf natürlich auch ein Veto ist wirklich das allerletzte, was man, ja, ich weiß, aber das hängt natürlich auch teilweise dann damit zusammen, wenn, sage ich mal, und deswegen bin ich auch für eine Rektoratsverfassung, dass wenn, sage ich mal, bestimmte Dinge ohne Rückkopplung entschieden werden und dann kommt man plötzlich zu Feststellung, dass etwas wirklich nicht geht, dann kommt es natürlich auch zu solchen Situationen. Die kann man natürlich da umgehen. Deswegen ist es aber so egal, also auch in einer Rektoratsverfassung, dass ich auch immer sage, es ist wichtig, dass wir frühzeitig in Entscheidungen eingebunden werden, dass wir viele Dinge auch schon prüfen. Und das geht jetzt nicht nur in dem Bereich jetzt Hochschulleitung, sondern es ist durchaus auch, dass ich bisher immer feststellen konnte, dass wenn, sage ich mal, Wissenschaftler eine Kooperation oder eine neue Struktur haben wollten, ich denke insoweit mal an das sogenannte Rostocker Zentrum, was zwischen Max-Planck-Institut und Universität eingerichtet wurde. Da weiß ich noch, das war das erste Institut, was sozusagen institutionenübergreifend gegründet wurde. Und da war es eben auch so, dass Frau Professor Thiewig mich damals rechtzeitig eingebunden hat. Und dann haben wir das gemeinsam mit dem Justiziariat, ich meine auch Herrn Tesche zusammen, die Dinge besprochen. Da haben wir einfach zu ihr gesagt, sie muss uns nur sagen, was sie für Vorstellungen hat und wir gießen das in eine Rechtsform. Und das Ganze ist dann so schnell und so gut gelaufen, was zeigt sozusagen diese scheinbare Konfrontation oder tatsächlich Konfrontation mit Verwaltung kommt immer dann, wenn eine rechtzeitige Einbindung fehlt und man sozusagen plötzlich feststellt, wenn etwas wirklich nicht geht oder man es anders regeln könnte. Und da ist in der Tat, das ist auch meine feste Meinung, die Rektoratsverfassung ideal.
Ich bitte um weitere Wortmeldungen. Hilde Michael.
Ich möchte in der Zeit nochmal ein wenig zurückgehen. Sie haben gesagt, als Sie hier in Rostock angekommen sind, da waren viele Entscheidungen ja häufig ein bisschen spontan, es musste eine Lösung geben. Mhm. Es musste Entscheidung werden. Auf der anderen Seite sind Sie Studierte und im Berufsalltag geprägte Juristin. Mhm.
Ja, die Frage, das ist wirklich eine sehr gute und eine sehr berechtigte Frage. Das ist, sage ich mal, eine Frage der Einstellung und der Not. Beides kam hier zusammen. Ich sage mal, ich bin von Haus aus Pragmatiker. Wäre ich Dogmatikerin, dann hätte es nicht funktioniert. Ja, und es war einfach auch, also ich will nur sagen, ich nehme jetzt mal, es gab so viele Ordnungen und Satzungen, die wir sozusagen einbringen mussten, damit überhaupt von der Hausordnung über Wahlordnung hatte ich ja schon genannt. Ich habe die jetzt gar nicht, Studienordnung, es musste einfach funktionieren. Das war das Problem, was wir hatten. Und da konnten wir nicht sagen, jetzt gehen wir, sage ich mal, sämtliche Rechtsprechung oder sämtliche Mustersatzung durch. Das ist in der Tat allerdings für einen Juristen in der Tat nicht ganz einfach. Aber ich hatte ja schon geübt in Leipzig und dann ging es. Ne?
Wortmeldung? Ja, das war jetzt Julia. Julia, Nachname? Neumann. Julia Neumann und dann? Sollte ich wissen, ja.
Haben Sie denn gerade in dieser Anfangszeit überlegt, wieder wegzugehen? Oder war das nicht so ein Kampf?
Also ich will mal sagen, ich hatte mir zu Anfang das in der Tat überlegt, so in den ersten, nachdem ich, wie gesagt, ein bisschen verwöhnt von Leipzig war und dann auch das sozusagen Klima, ich musste mich ja auch erst dann nachher an den neuen Kanzler, an Herrn Wittern auch ein bisschen gewöhnen.
Er war Hamburger.
Ja, aber trotzdem, ich war ja nur seine ständige Vertreterin. Da mussten wir auch, gab es auch zu Anfang so ein bisschen Reibungsverluste, bis wir aber nachher wirklich gut zusammengearbeitet haben. Und ich weiß nicht, nach ein paar Jahren kam dann auch der Punkt, wo ich sagte, nein, das ist auch okay, wie das hier läuft und wo man dann auch sich so ein bisschen etabliert hatte, wo sage ich mal, auch eine gewisse Entspannung eingetreten ist, wo man auch das Gefühl hatte, ich komme jetzt auch klar. Denn ich meine, es gab so ein paar Bereiche, wo ich dann vorher, also diese ganze, sage ich mal, akademischen Gremien. Das war für mich, wenn man aus einer Verwaltung kommt, diese Meinungsbildungsprozesse für mich erst etwas, sage ich mal, ein bisschen gewöhnungsbedürftig und mühsam. Heute respektiere ich sie voll und sehe auch, wenn ich denke, wie gut jetzt der akademische Senat auch geleitet wird, dann macht das auch richtig Freude. Ja? Aber sage ich mal so zu Anfang, dieses, wenn man in einer Behörde ist und hat es nachher nur alles, geht basisdemokratisch, dann ist es schon ein bisschen anstrengend.
Christina?
Ja, eine Frage, klassische Frage aus den Bewerbungsgesprächen, hätte ich schon fast gesagt. Also ich würde mal sagen, die Stärke der Universität Rostock sehe ich darin, dass sie eigentlich überschaubar ist. Und dass sich die Leute, wenn vielleicht auch nicht alle Wissenschaftler, vielleicht habe ich es von der Verwaltung her, leichter, also auch sage ich mal, überschauen kann und ich dadurch auch leichter auch persönliche Kontakte habe. Ja. Man kennt auch schnell die Einstellung der Leute untereinander, was die Dinge einfacher macht. Und ich denke, zurzeit ist natürlich auch die Stärke, dass die Universität aus meiner Sicht jetzt sehr, sehr gut geführt ist. Und dass, wie gesagt, die Studierendenschaft, also wo ich den Eindruck habe, hier sie auch entsprechend motiviert sind. Die Lage hier in Rostock, die ist klar, mit der wird auch nicht umsonst geworben, dass sie gut ist. Was ich als Schwäche noch ansehe, das ist vielleicht die Frage, wie kann man sich, sage ich nochmal, so stärker noch fokussieren? Ja, wie kann man sich strategisch noch besser positionieren im Bereich Forschung oder Lehre? Also, dass man da vielleicht auch bestimmte Strategieentscheidungen trifft. Das ist allerdings auch so, muss ich dazu sagen, da ist ja auch die Universitätsleitung dabei und da versuche ich auch noch meinen Teil beizutragen. Schwächen gibt es natürlich welche, die sind, sage ich mal, nicht intrinsisch sozusagen, sondern die beruhen einfach eben auf den äußeren Zwängen. Ne? Wenn wir also hier eine Einspar haben, dann sind natürlich unsere Schwächen, dass unsere Ausstattung für das wissenschaftliche Personal wirklich am unteren Level liegt. Und es ist, das ist natürlich eine Situation, dass wir mit einem auch geringen Haushaltsvolumen auskommen müssen, sind natürlich, die wirken sich natürlich auch auf Forschung und Lehrtätigkeit aus. Aber das sind Dinge, die können wir beim besten Willen nicht gegensteuern, weil das Land einfach diese Vorgaben macht.
Weitere Wortmeldungen? Ich habe auch noch eine Rückfrage. Sie erwähnten den erlebten Unterschied zwischen Leipzig und Rostock. Mhm. Einmal war es der Tatsache zuzuschreiben, dass Sie in Leipzig mit Technikern, also im Grunde mit eher Naturwissenschaftlern zu tun hatten und die Universität Rostock ja auch die Sozial- und die Geisteswissenschaften hatte und von daher sich also die Befindlichkeiten gegenüber den politischen Systemen einerseits, andererseits etwas anders darstellten. Und die zweite Frage ist an die Ehrenkommission, das möchte ich aber nochmal aufschieben. Vielleicht können Sie zunächst einmal zum Unterschied Leipzig-Rostock etwas sagen.
Also ich denke, diese Frage, ob man mit Technikern zu tun hatte, glaube ich, die hatte hier keine Rolle gespielt. Es hat sicher eine Rolle gespielt, dass diese Fachhochschule der Telekom eben sozusagen eine Hochschule einer Behörde war. Das ist natürlich, da ist, sage ich mal, auch eine gewisse andere Mentalität, sage ich mal, im Bereich der Verwaltung drin, als wenn Sie jetzt eine Universität haben. Also ich denke, sozusagen gewisse, es gab zum Beispiel auch eben von Seiten der Behörde bestimmte Vorgaben, ja, wie was gemacht wird. Ich denke, das spielt eine Rolle und natürlich auch so ein bisschen, sage ich mal, auch sozusagen die ich muss noch, ach ja, vielleicht sollte man eins noch dazu sagen, ich hatte ja schon gesagt, dass da gerade die Trennung stattfand zwischen Postbereich und Fernmeldebereich. Und ich sag mal so, die waren für uns immer bekannt, dass die Telekom-Leute miserable Verwalter waren. Die waren also eben Techniker und die haben auch gar nicht so viel Umsetzung, sage ich mal, gemacht. Da gab es nicht, da hatten wir sehr viel mehr Freiraum. Ja.
Zur Ehrenkommission. Wenn wir uns die, sagen wir, Schuldsprüche, wenn man das so nennen darf, ansehen, waren die im Grunde ganz gering. Fraglich wird das wissen, das war 2% oder so. Und doch ist die Ehrenkommission, sagen wir, in der Wahrnehmung anders gewesen. Ich darf sagen, mir ist es auch so gegangen, ich war nicht zur Ehrenkommission, sondern aus einem anderen und bei der Rehabilitationskommission einmal vorgeladen. Und da wunderte mich eigentlich der Mangel, oder er sollte mich nicht wundern, aber ich habe schmerzhaft erlebt, den Mangel an rechtsstaatlichem Bewusstsein. Das heißt, wer also als Zeuge geladen wurde, wurde gleich angefahren, als sei seine Schuld als Angeklagter schon erwiesen. Ich musste mich also ständig für etwas rechtfertigen, was ich gar nicht zu tun hatte. Vorsitzender war mein späterer Freund Ingo Richter, hat mich also sehr gewundert. Wie ist jetzt Ihre Einschätzung dieser Ehrenkommission, die ja in der Tat so viele Schuldsprüche nicht gefällt hat, aber doch sehr negativ wahrgenommen wurde? Auch von Ihnen offensichtlich.
Also das, ich habe das jetzt nicht allein auf die Ehrenkommission, auf die Arbeit der Ehrenkommission bezogen, weil ich die Arbeit nicht selber aus eigenem Erleben kenne, sondern was ich meinte, war einfach, dass so eine Institution sozusagen eine, ich nenne es jetzt mal so, Säuberung vorgenommen wurde. Das war für mich neu. Ja, und das natürlich dann dazu gehörte als Instrumentarium natürlich die Frage Gaukabfrage, Ehrenkommission. Aber das, sage ich mal, auch das sehr streng beurteilt wurde. Das war für mich das war für mich etwas sozusagen Neues, was aber natürlich sicher da auch mit ihm mit zusammenhängt, dass ich da damals einen ganz kleinen Bereich hatte. Und ich habe, wie gesagt, wie die Ehrenkommission selber gearbeitet hat, da kann ich mir gar kein Urteil einfach erlauben. Es war eben nur so, dass das lag aber, muss ich sagen, auch an den, denke ich mal, Verwaltungsvorschriften, wie umgegangen wurde, wenn etwas festgestellt wurde. Ja, das war ja nicht die Frage. Das hat die Ehrenkommission ja nicht entschieden, sondern die hat ja dann gesagt, so und so. Ja, ich weiß nur von einigen Fällen noch, als wir die Wahlordnung eingerichtet haben, dass die Wahlordnung dann hatten, dass es da bestimmte Leute ausgeschlossen waren. Denen wurde, sage ich mal, ein passives Wahlrecht dann abgesprochen, weil sie irgendwie belastet waren. Das waren aber so Dinge in den Anfängen, die nachher dann weg waren. Aber ich möchte nochmal betonen, ich denke, dass die Ehrenkommission mit Sicherheit, mit großem Ernst und durchaus auch, denke ich, Verantwortungsbewusstsein gearbeitet hat. Aber es ist natürlich schwierig in solchen Zeiten, sage ich mal, kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch eines sicher juristischen Beistandes oder Beratung sicherlich von Vorteil gewesen wäre. Aber es ist natürlich eine Zeit, wo, ich sag mal, nur Hektik und da war.
Also zum Wahlrecht, vielleicht sagen Sie dazu etwas als Juristin, das ist meine persönliche Meinung. Ich halte es also für nicht rechtsstaatlich, jemanden vom aktiven oder passiven Wahlrecht auszuschließen. Das ist so der bürgerliche Tod des 19. Jahrhunderts und gehört eigentlich in die Mottenkiste der Geschichte. Und damit habe ich bis heute meine Probleme. Entweder, nicht wahr, man hat sich schlecht verhalten, wird entlassen, wenn das der Grund ist, oder man hat volle Rechte. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass jemand von der Selbstverwaltung, und bis zu 5 Jahren ist das ausgesprochen worden, also da habe ich sozusagen meine rechtlichen Bedenken. Teilen Sie die?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, ich bin jetzt, füge mich jetzt zurzeit da nicht so ganz prädestiniert, da jetzt genaue Auskunft zu geben. Es war für mich einfach ein, das empfinde ich ähnlich wie Sie, als ein Phänomen, was für mich also auch neu war. Ich gebe allerdings zu, dass, wie viele Kollegen aus dem Westen gesagt haben, die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit ist Sache der DDR-Bürger. Ich selber war ja nie betroffen und deswegen bin ich immer da auch etwas zurückhaltend, was sozusagen dann sozusagen die Ergebnisse waren. Also sicherlich kann man darüber nachdenken, aber ich gebe offen zu, dass ich mich nicht ganz da so positionieren kann, exakt rechtlich.
Ja. Ich bitte um weitere Wortmeldungen. Wenn das nicht der Fall ist, werden wir die Sitzung gleich etwas vorzeitig schließen. Das macht nichts, weil wir manchmal Überminuten haben. Wenn kein Fragebedürfnis mehr ist, darf ich nochmal aufrufen, Fragen an unsere Kanzlerin. Dann dürfen wir uns für heute bedanken. Also ich schließe es mit dem Appell an die Rechtsstaatlichkeit, auf der wir beruhen. Und ich denke, dass das gute Schlusswort der Kanzlerin ist auch, dass das Rektorat Entscheidungen fällt, welches sachlich bessere Entscheidungen hervorbringt als solche, die in Konfrontation zwischen den beiden Teilen Rektorat und Verwaltung, sagen wir, zustande kommen, aufgrund eines Ringens bis hin zum Veto. Das mag harmonisierend klingen, aber ich denke, dass harmonisch gefällte Entscheidungen immer die besseren sind, auch die sachlich besseren. In diesem Sinne wünschen wir uns allen geruhsame Feiertage in Harmonie natürlich, ein gutes neues Jahr und wie heute früh gehört, es kann alles nur besser werden. Vielen Dank. Tschüss.